Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es waren einmal zwei Brüder. Der eine wird von seiner Frau ermordet, erschlagen, in einen Teppich gewickelt und entsorgt. Der andere wird wegen einer Reihe von Betrügereien angeklagt und noch bevor er eine langjährige Haftstrafe antreten kann, in seinem eigenen Keller erstochen. Unter den Verdächtigen befindet sich auch seine Ehefrau. Hat sich die Geschichte wiederholt? Servus.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska und
ich bin Alina. Danke für die erneute Einladung. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch, dass du Zeit hast. Und ja, genau, du hast schon gesagt erneut, du warst letztes Jahr schon einmal bei mir.
Ja.
In diesem Podcast.
Ich bin Singer-Songwriterin und Sängerin der Band Fräulein Peter. Mhm. Wir machen Dialekt, Pop, Rock, also wenn es euch interessiert, gern reinhören, Spotify, YouTube, überall, wo es Musik gibt.
Ich kann es empfehlen.
Sehr schön, danke.
Darum bist du auch da, unter anderem. Fühlst du dich schon bereit für den Fall?
Ja,
du hast schon das Intro gehört.
Ja, klingt sehr vielversprechend.
Trauen wir uns drüber.
Ja.
Es ist der 6. November 2003, als Ermittler der Hongkonger Polizei spät nachts einen Lagerraum in dem exklusiven Parkview Apartment Hochhaus betreten. Sie müssen nicht lang suchen. Gleich hinter der Tür liegen ein eingerollter, zusammengebundener Orientteppich und darauf ein Kissen sowie eine Tasche mit Bettlaken und Kleidung. Der Teppich wirkt verdächtig sperrig und als sie ihn ausrollen, finden sie, was sie gesucht hatten. Eine Leiche. Sie ist fest in Plastikfolie eingewickelt. Über den Kopf wurde eine schwarze Plastiktüte gestülpt und alles mit rotem Klebeband fixiert. Aufgrund des starken Verwesungsgeruchs muss der Tod schon vor einiger Zeit eingetreten sein. David Ngo, ein Vizepräsident der Hongkonger Niederlassung der Investmentbank Merrill Lynch, hatte zuletzt vor 4 Tagen von seinem Kollegen und engen Freund Robert Kissel etwas gehört und die Polizei gerufen, nachdem auch eine Freundin von Robert sich so große Sorgen um ihn gemacht hat, dass sie in mehreren Hotels in Hongkong angerufen hatte, um ihn zu finden. Aber sie konnte ihn nicht ausfindig machen. In Roberts Ehe kriselte es schwer, daher ist es nicht undenkbar, dass er für einige Zeit in ein Hotel gezogen sein könnte. Nur würde man ihn dann doch finden können. Es gibt auch keinen Grund, warum er nicht zur Arbeit erschienen ist, außer es ist ihm etwas zugestoßen.
Hui, wer genau ist denn dieser Robert?
Robert Kissel ist ein hochrangiger Investmentbanker und prominentes Mitglied der amerikanischen Experts in Hongkong. Also wir sind hier wirklich ganz bei den feinen, reichen Leuten unterwegs. Allerdings neureich.
Neureich. Mhm.
Neureiche Amerikaner. Als erstes wendet sich die Polizei an seine Frau Nancy, die in einer schicken Wohnung in dem Parkview-Gebäude wohnt. Sie hatte nämlich interessanterweise am selben Morgen, an dem der Anruf von David kam, sich auch selbst bei der Polizei gemeldet, weil ihr Mann, der nun verschollen ist, sie am vergangenen Wochenende angegriffen habe, nachdem sie sich geweigert habe, mit ihm zu schlafen. Also sie macht sich jetzt keine Sorgen, dass er verschwunden ist, sondern meldet eben ein Verbrechen.
Mhm. Sie hat wahrscheinlich sehr recht, dass er gerade nicht da ist, wenn das so stimmt.
Ja, genau. Vom Hausmeister erfahren die Ermittler, dass Nancy einen ungewöhnlich schweren Teppich in ihren Lagerraum hat bringen lassen und so beantragen sie sofort einen Durchsuchungsbefehl eben dieses Lagerraums, um sich das mal näher anzusehen. Weil es sollte keine 4 Personen brauchen, um so einen Teppich zu tragen.
Klingt verdächtig.
Genau. Und wie ihr ja schon wisst, war der Teppich mit einer Leiche gefüllt. Das ist Nancys Ehemann Robert Kissel. Nancy wird daher am Freitag, den 7. November 2003 um 2.41 Uhr morgens festgenommen und wegen des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt.
Eigentlich sehr schnell schon geklärt, wenn man das so So wie, also es ist sehr
man hat
verdächtig.
Zumindest, ja, man ja. hat eine ganz gute Spur.
Ein Wahnsinn. Aber wer genau ist jetzt seine Mörderin? Ist es seine Frau?
Na, das wissen wir noch nicht. Sein Mörder oder seine Mörderin hat dem Mann einen Cocktail aus mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten verabreicht, darunter das Beruhigungsmittel Rohypnol. Das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Das ist bei uns vor allem als sogenannte Vergewaltigungsdroge bekannt.
Ja, leider kennt man das bei uns auch.
Ja, ich habe zum Glück persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht, aber ich kenne Leute.
Mhm. Ja.
Dann hat der Mörder oder die Mörderin ihm 5-mal mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, bis er sicher tot war. Zufall oder nicht, dass 5 dieser Medikamente Nancy Kissel in den Monaten vor dem Tod ihres Mannes von 2 verschiedenen Ärzten verschrieben worden sind.
Hui, hui, hui.
Doch die Frau, Mutter seiner 3 Kinder und Erbin seines 18 Millionen Dollar Nachlasses, beteuert ausdrücklich ihre Unschuld.
Also entweder da war ein wirklich sehr, sehr guter Mörder oder Mörderin am Start und schiebt das wirklich exzellent der Frau in die Schuhe. Mhm. Oder sie hat ein bisschen zu wenig geplant bei dem Mord.
Beides sehr gut möglich, ganz ehrlich.
Aber wer genau sind jetzt diese Leute, um die es hier geht?
Es gibt 2 Kissel-Brüder und eine Schwester und beide Brüder sind für die heutige Episode wichtig. Da ist einmal Andrew Kissel, der 1959 geboren wird, und dann der 4 Jahre jüngere Robert. Ihr Vater Bill ist Chemiker und als seine Firma Synfax mit Druckertinte so richtig erfolgreich wird, zieht die Familie in ein großes Haus mit Swimmingpool, Boot und Garage für 3 Autos. Nicht schlecht, gell? Mhm. Darunter ein Cadillac und ein Mercedes. Andrew langweilt sich in der Schule. Er ist intelligent und schätzt Luxusgüter. Sein Bruder Robert ist größer, fescher, besser in allem und eher von der geizigen Sorte. Ziemliche Gegenteile. Mhm. 1992 heiratet Andrew die mehrfache Weltcup-Siegerin im Freestyle-Skiing Hayley Wolf. Die bekommen 2 Kinder. Er gründet ein Unternehmen und verdient mit der Entwicklung von Immobilien ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar. Aber der Lebemann hat sich an der eigenen Genossenschaft bereichert. Das fliegt irgendwann auf und er muss eine ganze Menge Geld zurückzahlen. Mhm. Daraufhin übersiedelt die Familie nach Greenwich, Connecticut, wo er als Großinvestor auftritt und zu einem der einflussreichsten Bürger wird. Robert, obwohl 4 Jahre jünger, heiratet als erster. Er lernt seine zukünftige Nancy kennen und heiratet sie 1989. Sie stellt nach eigener Aussage ihre eigenen beruflichen Ziele zurück, um ihren Mann bei seinen Ambitionen zu unterstützen und arbeitet im Gastgewerbe, während Robert die New York University Vollzeit besucht, um seinen Masterabschluss in Finanzwesen zu machen. 1997 arbeitet er für Goldman Sachs, für die er zusammen mit Nancy nach Hongkong zieht, und wechselt dann 2000 zu Merrill Lynch, wo er zum Managing Director of Global Investments ernannt wird. In dieser Position verdient er rund 3 Millionen Dollar pro Jahr an Boni.
Hui, das ist eine schöne Summe.
Ja, und das sind nur die Boni.
Mhm.
So wie Rob und Nancy hier leben, musst du dir vorstellen, vielleicht kennst du Desperate Housewives noch.
Oh ja,
oder so.
Geliebt.
Oder so Sendungen wie Real Housewives of Hong Kong in diesem Fall.
Mhm.
Die Männer haben extrem gut bezahlte Jobs, für die sie allerdings rund um die Uhr auf Abruf bereitstehen müssen. Und die Frauen bewegen sich auch nicht außerhalb ihrer Expat-Gesellschaft, bleiben also komplett unter sich. Etwas, das sie natürlich hassen würden, wenn sie noch in den USA wären und Leute aus Hongkong oder wurscht von wo dort dasselbe tun würden.
Mhm.
Es ist ein luxuriöser Haushalt. Nancy stehen eine philippinische Dienerin und ein Kindermädchen zur Seite. Sie müsste nicht arbeiten, betreibt allerdings einen Fotoladen und verbringt einen großen Teil ihrer Zeit ehrenamtlich an der Hong Kong International School sowie in der Synagoge. Dadurch ist sie ein bekanntes Gesicht in der Gemeinde und bei den anderen sogenannten Fußballmüttern. Nancy bringt 3 Kinder zur Welt, aber, und hier haben wir nur ihre Aussage, weil er ja dann schon tot ist und keine Fragen mehr beantworten kann, das Eheleben ist nicht gut. Die Kissels haben zwar viel Geld, aber zu viel Stress und zu wenig gemeinsame Zeit. Roberts Sucht nach Kokain und Whisky nimmt zu. Er verpönt ihren durch die Schwangerschaften veränderten Körper Und wenn er wieder zugedröhnt ist, dann wird er auch missbräuchlich. Nichts gegen die Kinder, immerhin, aber gegen sie. Nach außen hin sehen sie aber die perfekte Familie. Hinter geschlossenen Türen schaut's eben anders aus, da lebt sie in ständiger Angst vor ihm und seinen wechselnden Stimmungen.
Sehr schlimm. Sterben sind wirklich, wirklich schlimm vor.
Ja. Doch im November 2002 bricht SARS in China aus, das schwere respiratorische Syndrom. Bald darauf beginnen die Amerikaner, weil sie es sich leisten können, Hongkong in Scharen zu verlassen. Starbucks und andere von ihnen bevorzugte Geschäfte verlieren Unmengen an Umsatz, weil die Konsumenten für das Produkt von einem Tag auf den anderen nicht mehr da sind. Während die ganzen fancy Geschäftsmänner in der Stadt bleiben, verlassen deren Frauen mit ihren Kindern das Land und gehen zurück in die USA in der Hoffnung, der Krankheit zu entgehen. Darum will auch Nancy ihre drei Kinder in das Ferienhaus der Familie in der Nähe von Stratton Mountain in Vermont bringen. Da man nicht sagen kann, wie lange es dauern wird, bis die Krankheit eingedämmt ist, wir wissen jetzt alle auf der ganzen Welt, wie sich das anfühlt. Und weil die Kissels genug Geld im Börserl haben, bestellen sie jetzt für das Ferienhaus ein Heimkinosystem.
Ach, schön.
Ja. Das wird von einem Mann namens Michael Del Priore installiert.
Michael Del Priore, das klingt nach einem sehr sexy Man. Dieser Name schon alleine.
Ich nehme mal an, dass er italienische Vorfahren hat. Mhm. Ja. Also, ich kann dir eh was erzählen über diesen Michael. Ja. Er hat zwei Ex-Frauen.
Mhm.
Er lebt in einem Trailerpark in der Nähe. Und kann von solchem Reichtum, wie die Kissels ihn haben, nur träumen.
Mhm.
Er spricht Nancy auf ihren traurigen Blick an. Sie habe denselben niedergeschlagenen Ausdruck wie seine eigene Mama, die von ihrem alkoholkranken Mann geschlagen worden war.
Ein einfühlsamer Mann.
Mhm. Nicht reich, aber fesch.
Mhm.
Daraufhin fasst sie Vertrauen zu ihm. Sie unterhalten sich stundenlang, er bietet ihr eine Schulter zum Anlehnen und ein Taschentuch für ihre Tränen. Bald finden die beiden sich auch zusammen in der Kiste wieder.
Ah ja.
Sie macht ihm teure Geschenke, wie eine 5000 Dollar Armbanduhr und im Sommer 2003 nimmt er sie mit in ein Tattoo-Studio, wo sie sich die Namen ihrer Kinder tätowieren lässt. In chinesischen Schriftzeichen auf ihrer Schulter. Sie weiß, dass Rob das überhaupt nicht gut finden wird, aber er ist weit weg, also was soll's.
Mhm.
Doch schon am Ende des Sommers gilt die Pandemie als beendet und Nancy und die Kinder kehren nach Hongkong zurück. Mit Michael hält sie weiterhin Kontakt. Sie ist verliebt.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Mhm. Robert ist extrem eifersüchtig. Er verdächtigt sie, ihn zu betrügen und engagiert einen Privatdetektiv, der ihm tatsächlich während Nancys Zeit in Vermont Beweise liefern kann. Wenn die Beziehung vorher schon gefährlich schlecht war, so wird sie nun nach ihrer Rückkehr noch schlechter.
Mhm.
Nancy behauptet, dass ihr Mann zunehmend gewalttätig und immer unberechenbarer wird. Er bekommt schon wegen relativ unbedeutender Dinge einen Wutanfall, wie wenn zum Beispiel kein Orangensaft mehr im Kühlschrank ist. Er vergewaltigt sie, weil er, laut Nancy, wie gesagt, wir können ihn nicht mehr fragen, meint, dass man mit Sex alles regeln kann. Und zwar kommt es vermehrt auch zum Analsex, bei dem er natürlich Niederbottom sein will.
Of course.
Da sie befürchtet, von ihm komplett überwacht zu werden, kauft sich Nancy ein geheimes neues Handy und lässt die Rechnung an die internationale Schule schicken, an der sie ehrenamtlich tätig ist. Daran tut sie auch gut, weil sie nämlich recht hat, ihr Mann will sie komplett kontrollieren. Aber was sie nicht weiß, ist, dass er ein Spionageprogramm auf den Familiencomputern installieren ließ, um auch zu überprüfen, welche E-Mails sie schreibt und nach welchen Begriffen sie sucht. Das sind zum Beispiel die Begriffe Schlaftabletten, Drogenüberdosis oder Herzinfarkt verursachende Medikamente.
Ui, 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 das klingt sehr verdächtig.
Mhm. Mit den Informationen, die sie bei ihren Internetrecherchen erhält, konsultiert sie mehrere Ärzte und besorgt sich 5 Rezepte, die ihrer Meinung nach ihren eigenen Suizid nach einem Herzinfarkt aussehen lassen würden. Darunter Rohypnol, darüber haben wir schon gesprochen, Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel und auch ein Antidepressivum.
Also sie möchte sich selbst umbringen. Sieht ganz danach aus.
Ja. Und zwar möchte sie, dass es nach einem Suizid aussieht, damit ihre Kinder das nicht erfahren.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Damit sie denken, die Mama ist einfach eingeschlafen und nicht, sie hat uns
verlassen
mhm. absichtlich. Ja? Damit da eben kein falsches Bild entsteht, weil sie ihre Kinder ja liebt. Im August ruft Robert den Privatdetektiv erneut an, den er beauftragt hatte, seine Frau in Vermont auszuspionieren. Er ist sehr aufgebracht, weil er denkt, dass seine Frau seinen Whisky vergiftet habe. Der habe in letzter Zeit irgendwie nicht mehr richtig geschmeckt und dazu geführt, dass er sich benommen und desorientiert gefühlt habe. Der Detektiv, er heißt Frank Shea, rät ihm, eine Probe des Single Malt Scotchs zu analysieren und sich selbst ebenfalls mal untersuchen zu lassen, ob es tatsächlich Anzeichen für Gift im Körper gibt. Aber Robert überlegt es sich dann doch anders. Und so vergeht die Zeit.
Wieso überlegt man sich das anders? Wenn ich weiß, meine Frau googelt solche Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und mein Whisky schmeckt komisch? Naja.
Ja.
Wir können ihn nicht fragen. Leider.
Ganz genau. Am Sonntag, den 2. November, bringt ein Nachbar seine 7-jährige Tochter zum Spielen vorbei. Er unterhält sich eine Zeit lang mit Robert und bittet noch um ein Glas Wasser, bevor er geht. Statt Wasser servieren die Mädchen den Männern einen selbstgemachten Milchshake. Andrew Tanzer beschreibt den Inhalt des Glases als:
von rötlicher Farbe, wahrscheinlich mit Erdbeeraroma, ziemlich schwer, süß, dickflüssig, mit dem Geschmack von Bananen und zerdrückten Keksen.
Als der Mann zu Hause ankommt, ist er so müde, dass er sofort auf dem Sofa einschläft. Seine Frau macht sich Sorgen, aber kann ihn nicht aufwecken. Sie schreit ihn an, sie schlägt ihn, nichts hilft, bis er schließlich wieder zu sich kommt. Danach benimmt er sich äußerst seltsam und isst nach dem Abendessen noch 3 Schachteln Eis, schmiert alles voll und kann sich am nächsten Tag an nichts erinnern. Als wenige Tage später Roberts Leiche gefunden wird, meldet er diesen Vorfall der Polizei.
Aha, okay. Finde ich ein bisschen schräg, wenn sie wirklich die Mörderin ist und ihn umgebracht vergiften wollte und dann diesen Mann, den Vater einer Freundin ihrer Tochter, mit vergiftet. Ist
ja
doch auch willentlich. Und wieso hat's? Naja, okay. Seltsam.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Der stellvertretende Direktor der Staatsanwaltschaft verwendet Andrews Aussage im Prozess gegen Nancy Kissel als Beweis dafür, dass Nancy ihren Mann mit diesem Milchshake unter Drogen gesetzt hatte, um ihn dann zu ermorden. Es erschließt sich nicht wirklich, warum sie ihm auch die Drogen gegeben haben sollte.
Mhm.
Aber es ist kaum anders vorstellbar, warum sich dieser Mann auch so seltsam verhält, oder? Mhm. Als Robert auf dem Bett ohnmächtig wurde, schlug sie ihm mit einem schweren Gegenstand 5-mal auf den Kopf, was laut Gerichtsmedizinern zu einer massiven Freisetzung von Gehirnsubstanz führte und Robert Kissels Tod verursachte. Nancys Liebhaber Michael Del Priore habe sie dazu ermutigt. Nach dem Mord habe die 41-Jährige die blutverschmierte Leiche ihres Mannes 3 Tage lang in ihrer Wohnung aufbewahrt, bis sie dann am Nachmittag des 5. November den in Plastik verpackten, in den Teppich gerollten Leichnam in den Lagerraum bringen ließ. Und bringen ließ natürlich, weil es so schwer ist, dass 4 Leute den Mann im Teppich tragen müssen.
Stelle ich mir auch schwierig vor, ihn so lange in der Wohnung zu haben mit den Kindern und das fällt nicht auf. Das ist alles ein bisschen fragwürdig.
Richtig. Die Verhaftung und der Prozess gegen Nancy lösen in der amerikanischen Auswanderergemeinde Hongkongs Schockwellen aus. Schließlich ist es nicht nur einfach so schockierend, wenn jemand, den man kennt, getötet wird oder zum Mörder oder zur Mörderin wird. Es ist bestimmt auch erschreckend, wie sie sich doch alle irgendwie ähnlich sind, weil wie viele dieser Frauen haben schon davon geträumt, genau das zu machen und ihren eigenen Ehemann umzubringen.
Ja, ich glaube, da gibt es einige.
Ganz bestimmt.
Was wirklich auch, also ohne das jetzt falsch zu verstehen, aber man, also ich verstehe es schon irgendwie, warum man so denken könnte.
Nur der Unterschied ist, machst du es dann oder nicht?
Genau,
also,
das ist ein sehr großer Unterschied.
Nachdenken kann man über viele Dinge.
Ja, aber gibt es jetzt Zeugen? Ich meine, die den runtergetragen haben, den Leichnam, den Hausmeister haben wir schon gehört, die Kinder, welche Zeugen gibt's?
Augenzeugen gibt es mal keine, aber die Indizien sprechen nicht für Nancy. In Roberts Körper wird ja eine Mischung aus den verschreibungspflichtigen Medikamenten gefunden, die sie kurz zuvor von den Ärzten für sich selbst besorgt hatte. Und dann eben dieser seltsame Abend von dem Nachbarn Andrew Tanzer. Dann ist auch klar, dass es sie war, die dafür gesorgt hatte, dass der Teppich nach unten gebracht wird. Und es ist ja auch ihr eigener Teppich. Und außerdem kann blutige Kleidung und Bettwäsche sichergestellt werden.
Also klingt nach einem sehr eindeutigen Fall, wenn du mich fragst.
Ja, ja. Absolut. Der Prozess findet im Sommer 2005 statt. Für Hongkong ist er genauso aufsehenerregend wie, sagen wir, der Fall O.J. Simpson in den USA damals. O.J. Simpson ist ja vor kurzem jetzt gestorben.
Mhm.
Oder bei uns in Österreich Josef Fritzl.
Ja.
Der Milchshake-Mord wird der Fall immer genannt.
Mhm.
Der Gerichtssaal ist immer gesteckt voll mit Zuschauern, fast alle aus der Expat-Community. Ein Reporter meint, dass sie keine Episode der amerikanischen Seifenoper verpassen wollen. Die Geschworenen sind allesamt ethnische Chinesen, 7 Männer und 5 Frauen, was vielleicht gut ist, gerade weil sie nicht Teil der Gemeinschaft und keine Bekannten der Angeklagten oder des Mordopfers sind, aber andererseits ist es halt auch nicht unbedingt eine Jury of your peers, wie es auf Englisch immer heißt, wenn sie sich dann auch nicht vorstellen können, wie diese Menschen wirklich leben.
Auch schwierig.
Und da gibt's einfach gewisse kulturelle Unterschiede, jetzt mal vom ganzen Status und der Kohle abgesehen. Die Anklage stellt Nancy als doppelzüngiges, betrügerisches Weib dar, das den reichen Mann loswerden wollte, um mit dem sexy Liebhaber durchzubrennen. Nancys Anwalt versucht hingegen, an das Mitgefühl der Geschworenen zu appellieren. Bei ihr handle es sich um eine misshandelte Ehefrau, die jahrelang unter der Tyrannei ihres Mannes gelitten habe. Sie erscheint in einem einfachen schwarzen Kleid, blass und dünn, und ihre Mutter weicht nicht von ihrer Seite. Sie sei nur vermindert schuldfähig.
Was genau bedeutet das, vermindert schuldfähig?
Naja, also wenn sie auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren würden und damit durchkämen, ist klar, dass sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden würde, und zwar auf unbestimmte Zeit. Es ist gar nicht mal so leicht, da wieder rauszukommen, wenn man dazu verurteilt wird. Bei einer verminderten Schuldfähigkeit ist das aber anders. Das Rechtssystem in Hongkong basiert auf dem britischen System und das erlaubt es Angeklagten, sich eines Verbrechens schuldig zu bekennen, das unter außergewöhnlichen Umständen begangen wurde. Nancy erklärt also, wie ihre Ehe für sie zur Hölle geworden ist. Dass ihr Mann hinter verschlossenen Türen ein Monster war, der drogenabhängig war, der sie kontrolliert und vergewaltigt hat und dass sie keinen anderen Ausweg sah, als einen Mord zu begehen. Das ist riskant.
Ja, aber auch eigentlich eine gute Herangehensweise. Es gibt ja auch genügend Beweise dafür, dass er so war, oder? Mit der Spionage, Systemen auf den Computern, wenn man das denn untersucht hat, ja, und dem Privatdetektiv und so. Also es gibt schon...
Naja, aber das heißt ja nur, dass er misstrauisch war. Das heißt nicht, dass er sie misshandelt hat.
Ja, das stimmt. Na, das kann man schwer.
Mit Tränen in den Augen erzählt die Frau, wie sie bald lernte, seine ungewollte Penetration über sich ergehen zu lassen, weil er sie nur noch härter anpackte, wenn sie sich wehrte. Als sie im 5. Monat mit ihrem jüngsten Kind schwanger war, bemerkte Robert, dass der Geburtstermin mit einer wichtigen Geschäftsreise nach Korea zusammenfallen würde, bei der sie ihn begleiten sollte. Er bekam einen Wutanfall, als sie sich weigerte, die Geburt deswegen früher einleiten zu lassen, und schlug sie. Der Umzug nach Vermont wegen der SARS-Epidemie sei ein Segen für sie gewesen. Und obwohl sie in Michael Del Priore einen verständnisvollen Liebhaber gefunden habe, habe sie ihr Leben mit den Kindern in Hongkong nicht aufgeben wollen. Sie erklärt auch, dass Robert sogar den Kindern gegenüber handgreiflich geworden ist und ihrer Tochter einmal den Arm gebrochen habe, weil sie ihn nicht in Ruhe telefonieren lassen wollte. Das sei einfach alles zu viel für sie gewesen, daher habe sie sich selbst das Leben nehmen wollen. Aber auf eine Weise, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, dass alle denken würden, sie habe einen Herzinfarkt erlitten, damit ihre Kinder nicht wüssten, was sie getan hat. Laut Nancy gab es am 23. Oktober 2003 erneut einen heftigen und handgreiflichen Streit über die Scheidung. Er war der Meinung, nur die Person, die das Geld verdient, habe das Recht, die Scheidung zu verlangen und das sei ganz bestimmt nicht sie. Darum sei es eine Frechheit von ihr, auch nur daran zu denken.
Wo man aber sagen muss, er hat ja quasi von ihr gewollt, dass sie zurücksteckt in der Arbeit. Und
ja, natürlich.
Also auch wieder sehr manipulativ und die Kontrolle haben. Braut sich sehr viel in meinem Magen zusammen.
Ja, es ist zwar 10 am Vormittag, aber braucht man eigentlich schon ein Schlückchen.
Eigentlich gell? Schon, ja.
Nein, wir wollen Alkoholismus nicht fördern.
Nein.
Am Morgen des 2. November 2003 besuchte die gesamte Familie den Gottesdienst und am Nachmittag machte Nancy dann rosa Milchshakes für die Kinder. Während sie in der Küche war, stand ihr Mann im Flur und verkündete, dass er sich entschieden habe, die Scheidung einzureichen und die Kinder mitnehmen würde. Sie sei schließlich nicht in der Lage, für sie zu sorgen, weil sie ja nicht arbeiten geht, kein
Geld hat.
Genau. Dabei hat er, laut Nancy, einen Baseballschläger in der Hand gehalten, um sich vor ihr zu schützen. Also sie sagt, dass er gesagt hat, dass er den Schläger zum Schutz vor ihr brauche.
Aha, das ist ein bisschen komisch.
Dann ging er ins Schlafzimmer. Sie folgte ihm, wollte Antworten haben. Die Situation ist eskaliert. Sie hat ihn angespuckt, er hat sie geschlagen und versucht, sich ihr aufzuzwingen. Sie hat sich gewehrt, versucht wegzukommen, nach einer schweren Statue gegriffen und zugeschlagen. In Notwehr.
Mhm.
Daraufhin habe er sie mit dem Schläger getroffen und was danach kam, weiß sie nicht mehr. Sie sei nur sicher, dass er sie in diesem Moment habe umbringen wollen. Also von Vergewaltigung zu Mord.
Mhm.
Sie sagt, dass sie sich vage daran erinnern kann, am nächsten Tag mit dem Auto gefahren zu sein, aber dass sie diesen Teppich gekauft, das Schlafzimmer aufgeräumt oder den Abtransport, der in den Teppich eingerollten Leiche organisiert hat, daran hat sie keine Erinnerung. Ihre Erinnerung an diese Tage sei erst so ungefähr ein halbes Jahr später nach und nach zurückgekommen, als sie im Siolam Psychiatric Center untergebracht war.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Natürlich wird vor Gericht jedes Wort von Nancy ihr im Mund umgedreht und leider halt auch diese alte Geschichte von wegen, hat die Vergewaltigung wirklich stattgefunden, wenn du nicht laut geschrien und dich mit aller Kraft gewehrt hast und danach niemals deinen Freundinnen oder deinem Arzt davon erzählt hast? Das ist leider ein Problem, immer noch, weil die Leute so eine genaue Vorstellung davon haben, wie eine in Anführungszeichen richtige Vergewaltigung auszusehen hat. Und dass alles andere, was nicht in dieses eine Bild passt, eh einvernehmlich ist. Aber das ist halt nicht so, weil Menschen Nein. reagieren anders und sie reagieren meistens so, wie sie in dem Moment einfach glauben, dass es für sie am besten wäre. Also eben zum Beispiel nicht schreien und toben, weil er ihr dann noch mehr wehtun würde, weil alles noch viel schlimmer wäre, als wenn sie es einfach über sich ergehen lässt, obwohl sie es hasst und sich ganz weit weg wünscht.
Mhm. Verständlich.
Ja, also es ist furchtbar. Wir bewegen uns langsam mit kleinen Schritten davon weg. Aber man hört es leider immer noch.
Ja, viel zu oft.
Ja. Die Telefonate mit Michael Del Priore werden gezählt. Im Oktober haben die beiden 106 Mal miteinander telefoniert. Okay, es ist eine Zeit vor WhatsApp und SMS zwischen Hongkong und den USA sind teuer.
Mhm.
Aber Telefonate auch. Und überhaupt 106 Mal.
Das ist wirklich viel. Nur also, in einem Monat.
Das sind so 3 bis 4 Mal pro Tag.
Wahnsinn.
Und dann auch noch, musst du dir vorstellen, bei einem Zeitunterschied von 12 Stunden.
Mhm. Okay. Wow, wie... Vor allem ohne, dass es andere Menschen mitbekommen und ihr Mann das direkt...
Das auch, ja. Aber du kannst ja eigentlich nur in nur früh am Morgen telefonieren, ja, wo es bei der anderen Person dann am Abend ist. Mhm. Spontan geht das irgendwie Nein. nicht. Die Behauptung, dass ihr Mann ihrer jüngeren Tochter den Arm gebrochen habe, entkräftet das Hausmädchen mit ihrer Aussage, dass sich das Mädchen den Arm im Spiel mit seiner Schwester gebrochen habe. Also wer von den beiden lügt?
Aber es müsste eigentlich, also wenn es ein Hausmädchen gibt und die Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie alt die da sind, aber das sollten ja eigentlich schon auch Zeugen gegenüber der Gewalt, sollte es geben, oder?
Naja, aber das kann ja natürlich auch sein, dass das Mädchen, ich weiß jetzt leider nicht, wie alt das ist zu diesem Zeitpunkt, dass das Mädchen den Papa schützen will.
Ja, ja, ja natürlich.
Von dem her auch wieder schwierig.
Ja, extrem.
Die Verteidigung ruft eine Reihe von Leumundszeugen auf, die bezeugen, dass Nancy eine hingebungsvolle Mutter, eine aktive, freiwillige Helferin in der Schule ihrer Kinder und ein Opfer ihrer sich verschlechternden Ehe war. Eine Freundin sagt aus, dass sie sie Ende Oktober mit einem blauen Auge gesehen hat, aber sie hat nicht nachgefragt, warum.
Ja, warum? Na, ich würde dich schon fragen, wenn du ein blaues Auge hättest.
Das hoffe ich sehr. Ja. Der gerichtsmedizinische Sachverständige der Regierung sagt aus, dass die Metallstatue, die Nancy nach eigenen Angaben zur Verteidigung benutzt hatte, nicht, wie von ihr behauptet, wiederholt von ihrem Mann mit dem Baseballschläger getroffen worden sein konnte, da weder am Holzschläger noch an der Statue irgendwelche Anzeichen davon zu sehen sind.
Mhm.
Spricht wieder gegen sie.
Mhm.
Die eine Seite behauptet also, man habe es hier mit einem kaltblütigen Mord zu tun. Die andere, es sei Notwehr gewesen. Nach Anhörung beider Seiten weist der Richter die Geschworenen an, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Nancy Kissel ihren Mann ohne Vorsatz in Selbstverteidigung getötet hatte und bittet sie zu bedenken, dass, ich zitiere, Robert Kissel gut gebaut war und die Angeklagte eine relativ leicht gebaute Frau ist. Die Geschworenen beraten sich 8 Stunden lang und kommen überein, dass Nancy Kissel schuldig ist. Ihr Urteil ist damit klar. In Hongkong ist die obligatorische Strafe für Mord lebenslange Haft. Nancy Kissel wird im Tai Lam Institute for Women untergebracht und ist damit vermutlich so nah an der einheimischen Bevölkerung dran, wie in ihrer gesamten Zeit in Hongkong vorher nicht. Ein Regierungsausschuss hat ihre Strafe 5 Jahre nach der Verurteilung und danach alle 2 weiteren Jahre zu überprüfen. Sie kann frühestens nach Verbüßung von 2/3 der Haftzeit entlassen werden. Wenn sie Berufung einlegt, um in ein Gefängnis in den USA verlegt zu werden, besteht die Chance, nach 10 Jahren auf Bewährung freizukommen.
Und wurde der Liebhaber auch angeklagt? Weil es gab ja die Aussage, dass er sie dazu quasi angestiftet oder ihr den Tipp gegeben hat, ihren Mann zu töten.
Nein, gegen ihn, gegen Michael Del Priore, wurde keine Anklage erhoben. Der ist einfach in den USA und muss da auch nicht weg und ist den Leuten in diesem Fall irgendwie wurscht.
Aha. Ja, auch spannend.
Ja. Nancy Kissel legt gegen den Schuldspruch Berufung ein, weil sie meint, es habe Verfahrensfehler gegeben. Und Anfang Oktober 2008 bestätigt das Berufungsgericht in Hongkong schließlich das Urteil der Vorinstanz. Im Februar 2010 legt sie erneut Berufung ein und diesmal stellen sie bei der Prüfung, ob Nancy ein faires Verfahren erhalten hat, zahlreiche Elemente, die Anlass zu großer Besorgnis geben, fest, woraufhin die Verurteilung aufgehoben und eine Neuverhandlung eingeleitet wird, bei der sie allerdings erneut schuldig gesprochen wird. Das hat jetzt also für sie gar nichts gebracht.
Ja.
Am 24. April 2014 lehnt das letztinstanzliche Berufungsgericht eine Berufung gegen das Urteil dieses Wiederaufnahmeverfahrens aus 2011 ab und Nancy bleibt hinter Gittern. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Sie ist jetzt Ende 50 und seit gut 20 Jahren in Haft.
Wahnsinn. Und was ist eigentlich mit den Kindern?
Die bleiben nach dem Mord und der Verhaftung ihrer Mutter nicht in Hongkong, sondern leben bei Verwandten in den USA.
Mhm.
Der jüngere Bruder von Robert, Andrew Kissel, den habe ich am Anfang schon erwähnt, beantragt die Vormundschaft für seinen Neffen und seine beiden Nichten. Er und seine Frau Haley haben da selbst zwei Kinder und genügend Geld. Beziehungsweise ist da ja auch das Vermögen, das Robert hinterlassen hat, im Wert von, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 18 Millionen Dollar.
Da lässt sich schon gut leben.
Ja, das ist nicht so schlecht. Da kann man sich ganz gut um drei Kinder kümmern damit, glaube ich. Jetzt geht's aber mit Andrew weiter. Denn Andrew wird im Sommer 2005 selbst mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Er wird unter anderem von der Regierung wegen umfangreichen Immobilienbetrugs angeklagt. Und dann reicht seine Frau auch noch die Scheidung ein. Am Ende nimmt Robert und Andrews Schwester Jane die Kinder von Nancy und Robert bei sich auf. Aber das ist noch nicht das Ende von seiner Geschichte. Gehen wir also nochmal in der Zeit zurück. Wir gehen zu Andrew und Haley, die 1992 gerade frisch verheiratet eine Einzimmer-Eigentumswohnung in Manhattan beziehen und bald darauf gründet er sein eigenes Immobilienunternehmen, das er Henrock nennt. Die Brüder stehen sich nicht immer nahe. Außerdem versteht sich auch Nancy mit der ganzen Familie eigentlich nicht. Andrew ist ganz anders als Rob. Er gibt sein Geld gern aus, während der Jüngere, also Robert, eher knausrig und kontrollierend ist, wie man ja auch in seiner Beziehung mit Nancy gesehen hat. Manchmal hat er sogar von seiner Frau eine Quittung verlangt über eine ganz kleine Ausgabe. Also zum Beispiel, du sagst, du hast einen Nagellack gekauft, gib mir die Rechnung. So,
Wahnsinn.
Okay. Andrew mag es, wenn andere ihn für seine Besitztümer bewundern. Zum Beispiel gibt er gern für Autos Geld aus. Er lässt Nachbarn in seine Immobilien in New Jersey investieren und wird schnell zum Schatzmeister der Genossenschaft ernannt. Der Einfachheit halber lässt er sich die Rechnungen und Kontoauszüge direkt zuschicken. Aber dann beginnen sich einige Leute zu fragen, warum die Neugestaltung des Eingangsbereichs und der Flure in dem bescheidenen Gebäude mehr als 1 Million Dollar kostet. Wie sich herausstellt, hatte Andrew Scheinfirmen gegründet, denen er viel zu hohe Honorare gezahlt hatte. Und die Gewinne waren direkt auf sein eigenes Bankkonto gegangen.
Na, da schau her.
Er hatte Unterschriften und Kontoauszüge gefälscht und unter dem Namen der Genossenschaft einen Kredit in Höhe von 2 Millionen Dollar aufgenommen. Warum, weiß keiner so recht. Schließlich kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung mit dieser Genossenschaft. Er hat starke Stimmungsschwankungen, möglicherweise eine unerkannte psychische Störung und genau wie sein Bruder ein Kokainproblem. Als er Anfang 2003 plötzlich nach Connecticut zieht, stört es seine Frau nicht. Sie kommt später mit den Kindern nach. Ihre alte Wohnung hat er mit großem Gewinn verkauft und hier ein riesiges Haus mit Swimmingpool gemietet. Das Ganze kostet 14.000 Dollar pro Monat.
Wahnsinn.
Nach dem Mord an Robert fliegen alle Verwandten so schnell sie können nach Hongkong. Die Geschwister Andrew und Jane, ihr Vater Bill, Nancys Eltern und Bruder. Es gibt einen unglaublichen Streit, wer das Sorgerecht für die drei Halbwaisen erhalten soll. Nancys Eltern wollen sie, dann soll sie aber doch der jüngere Bruder nehmen, aber der studiert noch, dann will Jane die Kinder, aber Andrew klagt und gewinnt. Ende 2003 fliegt er mit seinem privaten Jet nach Cincinnati, um die Kinder abzuholen. Der Flug kostet 8.000 Dollar, die er gleich Robs Nachlass in Rechnung stellt.
Also ob es da wirklich um die Kinder gegangen ist, ist mir fragwürdig.
Hast du so deine Zweifel?
Ganz minimal.
Nun ist Andrew also Vater von 5 Kindern und aufstrebender Geschäftsmann. Er verkauft seine Immobilien gewinnbringend, aber ohne die Investoren darüber zu informieren und ihnen den ihnen zustehenden Teil auszuzahlen. Das Geld investiert er weiter und kauft sich selbst auch was Schönes. 16 Luxusautos, darunter ein Porsche Cayenne, 4 Ferraris und eins der Originalautos aus der Serie Knight Rider, ein Original-Kit.
Ja, hat er auch verdient bei so viel Arbeit. Muss man sich schon mal belohnen, ne?
Ja, gönn dir was, aber vielleicht ein Stück Kuchen und nicht 16. Aber das ist ja noch nicht alles. Er gönnt sich außerdem eine Luxusjacht und eine 10.000 Quadratmeter große Villa. Ja.
Schön.
Weiß nicht, wie viel Quadratmeter deine Wohnung hat. Meine ist etwas kleiner.
Ein bisschen. Minimal.
Minimal. Eins der Kinder möchte gern reiten, also kauft er einen ganzen Stall. Schließlich beschließt er, Bauunternehmer zu werden, ohne Ahnung zu haben, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, dafür sollte man doch einiges an Wissen besitzen vielleicht.
Würde man denken.
Ja. Trotz aller Probleme läuft es irgendwie immer gut. Dennoch übersteigen seine Ausgaben seine Einnahmen, und zwar, obwohl jeden Monat $8,000 für die drei Kinder aus Robs Nachlass auf sein Bankkonto fließen. Jetzt musst du aber halt denken, $14,000 im Monat kostet das Haus.
Ja.
Also, ja.
Der kann nicht gut mit Geld umgehen, würde ich jetzt mal behaupten.
Nein. 2005 trennt sich Haley von ihm. Er trinkt nämlich immer mehr und sie vermutet, dass er sie betrügt. Und dass mit seinen Geschäften so einiges nicht stimmt, vermutet sie auch schon länger, aber darüber will er nicht reden. Die Kinder kommen vorerst bei Jane unter, bei der Schwester. Er schaut immer tiefer in die Flasche und schließlich beginnt er, Hypotheken und andere Dokumente zu fälschen, um sich zu bereichern. Als das endlich auffliegt, beginnt das FBI gegen ihn zu ermitteln. Betrügereien in drei Staaten in einem Wert von $25 Millionen, so die Anklage. Ende März 2006 droht Andrew eine Mindeststrafe von 8 Jahren im Gefängnis. Und er will sich schuldig bekennen. Seine Gläubiger stürzen sich auf ihn. Nachdem Haley die Scheidung eingereicht hat, weil der reicht's jetzt irgendwann, sind seine ehemaligen Partner, Banken und Immobiliengesellschaften hinter ihm her. Seine Autosammlung, seine Uhren, alles wird gepfändet, das Haus leergeräumt. Am Morgen des 3. April entdecken Umzugsleute seine Leiche im Keller. Er ist gefesselt, sein T-Shirt ist über den Kopf gezogen und wer immer es war, hat ihm ein Messer in den Rücken gestochen. Andrew wird neben seinem Bruder begraben. Keiner seiner früheren Freunde kommt, nur die engste Familie. Selbst Haley bleibt fern.
Wow.
Das nicht schön, ja?
Da geht's zu in dieser Familie.
Mhm. Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in das Haus, weswegen Carlos Trujillo, Andrews letzter verbliebener Angestellter, der am Abend zuvor zu ihm gekommen war, als Hauptverdächtiger gilt.
Warum genau ist er jetzt Hauptverdächtiger?
Eine Theorie ist, dass Andrew ihn gebeten hatte, ihn zu töten, um den Strapazen eines Lebens hinter Gittern zu entgehen. Denn wenn er einfach sich selbst aus dem Weg räumt, dann können seine Kinder die Lebensversicherung nicht ausgezahlt bekommen. Mhm. Ja, die gilt nicht bei Suizid in diesem Fall. Wenn er aber von jemand anderem getötet wird, dann bekommen sie das Geld. Mhm. Sein Vater glaubt nicht daran. Es gibt zu viele Personen, die einen Hass auf Andrew hatten. Haley, Jane, alle, die er mit seinen Geschäften betrogen hatte. Es gibt Dutzende potenzielle Mordverdächtige. Mhm. Aber das Interesse der Ermittler gilt vor allem eben Carlos. Der hat nämlich immer ein bisschen eine andere Geschichte parat, wohin er nach seinem letzten Besuch bei Andrew Kissel gefahren war. Und er soll nicht allein gearbeitet haben. Der unberührte Tatort und die Art und Weise, wie das Opfer an Händen und Füßen gefesselt war, deuten für die Polizei darauf hin, dass noch eine dritte Person beteiligt war. Und zwar, denken Sie, das war Carlos' Cousin Leonard Trujillo. Die Vermutung ist, dass die beiden ihm Kokain gebracht und ihn dann umgebracht haben. Und anscheinend liegen sie damit richtig. Leonard bekennt sich 2009 des Totschlags unter Verabredung zum Mord schuldig und sagt in seinem Prozess gegen seinen eigenen Cousin Carlos aus. Er erzählt, dass er von ihm angeheuert wurde, Andrew Kissel zu töten, im Gegenzug für $11,000 und einen Computer.
Ja, das ist jetzt gar nicht so viel für einen Mord, oder?
Das stimmt. Ich finde es auch lustig. $11,000 plus ein Computer, also $12,000.
Ja, das ist irgendwie...
wenn man einen Mac kaufen ja. oder so. Nachdem er sein Geld bekommen hatte, habe er allerdings einen Rückzieher gemacht und wisse daher nicht, was in jener Nacht geschehen sei. Der Fakt, dass er eine 20-jährige Gefängnisstrafe akzeptiert, lässt einen allerdings vermuten, dass er sich doch nicht so unschuldig fühlt, wie er vorgibt zu sein.
Mhm.
Carlos erhält ebenfalls 20 Jahre. Nicht als Mörder, sondern nur wegen Verabredung dazu. Er kommt allerdings nach 6 Jahren frei, mit 5 Jahren auf Bewährung plus einer drohenden Abschiebung in sein Heimatland Kolumbien. Und zwar kommt er schon nach 6 Jahren frei, weil er die Alford Plea macht. Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache. Das bedeutet, er bekennt sich quasi schuldig, aber ohne sich schuldig zu bekennen.
Aha.
Ja, es klingt absolut unlogisch, ich weiß. Mhm. Er sagt im Grunde, ich bin zwar unschuldig, mhm. aber ich erkenne an, dass es so aussieht, als ob ich schuldig wäre.
Ha.
Und deswegen dürft ihr mich ansperren. Weil wir, nicht, okay. mhm. weil wir nicht absolut beweisen können, dass ich es nicht war. Auch mhm. wenn ich sage, dass ich es nicht war.
Mhm. Mhm. Makes sense. Okay. Was für Geschichten. Also, wow. Bin ein bisschen schockiert von dieser Familie.
Ja.
Von dieser Gewalt, die doch, auch wenn sie unterschiedlich sind, die zwei Brüder,
mhm.
aber doch sehr viel auch Gewaltpotenzial bei Andrew erkennbar ja. ist.
Mhm.
Ich würde da ein bisschen die Eltern dann auch interessieren. Ich als Pädagogin ja. denke ein bisschen an die Erziehung. Also wahnsinnig, also ist arg. Also
ja.
eben auch die Sichtweise ist die Frau entweder die, die das Geld will und sich jetzt irgendeine Geschichte ausdenkt und ihren Mann tötet, um an das Geld zu kommen und mit dem sexy Liebhaber mhm. abzuzischen. Beziehungsweise ich glaube ehrlich mehr die andere Variante mit der Gewalt, den Gewalttaten. Und ist es Notwehr oder nicht? Ich glaube, über die Jahre, wenn man so lange misshandelt wird, kommt sehr viel Aggression in einem hoch und dann kann man schon mal die Fassung verlieren und was machen, was man später vielleicht bereut.
Ja, es ist trotzdem nicht gut zu heißen.
Auf keinen Fall.
Aber es wahrscheinlich hat sie sich, also ich glaube auch, bin mir sicher, dass sie es war, ja.
Ja, ja, das glaube ich ja. auch ziemlich sicher.
Das haben die Geschworenen ja auch gedacht.
Mhm.
Aber das ist, dass sie sich in einer aussichtslosen Situation gefühlt hat.
Ja.
Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Scheidungsrecht oder amerikanischem Scheidungsrecht natürlich überhaupt nicht.
Mhm.
Ich denke mir nur, wenn er so viel Geld hat, er wird ihr schon was geben müssen davon. Ja?
Auf jeden Fall.
Sie wird halt nicht mehr mit diesem Status, mit diesem ganzen Luxus leben können. Ja. Aber vielleicht hätte sie mit Michael doch noch ein schönes Leben anfangen können.
Ja. Das wäre die vernünftigste und beste
ja.
Ausgangssituation gewesen.
Ja.
Ist leider nicht so ausgegangen.
Und Andrew, pff.
Ja, also war irgendwo auch logisch, so wie er mit Menschen umgegangen ist, dass da mal so viele Hinterziehungen, so viele
Betrügereien
einfach, ja.
Hint und vorn die Leute beschissen. Ja. Es ist trotzdem traurig.
Auf irgendwie. Jeden Fall.
Also wenn man so hört, ja, niemand ist zum Begräbnis gekommen, es ist irgendwie...
Das tut schon weh, ja. Hui. Nicht mal die eigene Frau. Und ja.
ja.
Ah.
Nur die eigenen Eltern.
Mhm.
Immerhin. Aber ja, er hat sich's einfach mit zu vielen Leuten verscherzt, dadurch, dass er sie alle beschissen hat.
Ja, sollte man auch nicht tun. Ist Wahnsinn.
Ja, man könnte sagen, ja, es ist nur Geld, aber halt in einem Ausmaß. Also es ist nicht so, dass ich dir 20 Euro leihe und die kriege ich nie wieder zurück,
ja.
sondern...
Nein, das ist ja. Da geht es halt um sehr viele Summen.
Und das Prinzip auch, ne, dass man sowas nicht macht.
Auf jeden Fall bin ich bei dir. Ja. Wahnsinn.
Machen wir noch was Schönes zum Schluss, Alina.
Genau. Weiß nicht, ob du diese Fragen schon bekommen hast. Wenn
dann sag ich's.
Dann sagst du es. Okay. Wurde dir wahrscheinlich schon gestellt, aber würde mich trotzdem interessieren, ist vielleicht ist ganz etwas anderes, aber wenn du nicht unbedingt die Wahl hättest, aber eins von beiden muss leider zutreffen, würdest du dich eher auf das Blindsein einlassen oder auf das Taubsein?
Gar nichts mehr sehen oder absolut nichts mehr hören können.
Genau.
Ja?
Das ist gemein, ich weiß.
Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. McFluff ist nicht als Blindenhund geeignet. Von
oh.
dem her.
Ah.
Naja, das kann ich nicht beantworten.
Ich finde es auch wirklich schwierig. Ich meine, ich als Sängerin
ja.
bin natürlich dann so, dass ich mir sofort denke, na, hören muss ich schon, sonst geht es hier
ja.
schlecht. Aber
Podcasten
ich liebe
kann
auch
ich auch nicht, wenn ich nicht
ja.
mehr kann. Aber Podcasten kann ich auch nicht, wenn ich nicht mehr sehen kann.
Glaubst du?
Naja, also reden kann ich schon, aber...
Ja, blind, es gibt ja blind...
Naja, gut, aber bis ich das gelernt habe.
Ja.
Bis ich dann...
Ja, also ja. ich habe Gebärdensprache gelernt. Ich kann es nicht, das ist schon 3 Jahre her. Aber mich hat das fasziniert.
Ja.
Und das ist leichter zu lernen, glaube ich, als Blindensprache. Also
als die
als
Schrift
oder genau.
Brei, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Brei, glaube ich.
Ja.
Und ich finde, sehen, doch, die Natur, es ist so schön. Andererseits spürt man auch viel. Sonne, ja. Regen. Mhm. Also ich wäre trotzdem, glaube ich, bei Ich muss was hören. Allein der Musik wegen.
Ja. Ja, wow.
Na, vielleicht können ja auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auf Instagram ihren Senf dazugeben, oder? Das wäre sicher auch spannend.
Ja, also ich bin sehr froh, dass ich mich nicht entscheiden muss.
Ja.
Wie bei vielen Dingen. Aber ja, unfassbar schwierig. Ich denke mal, man kommt schon zurecht.
Ja, auf jeden Fall. Also was Schönes zum Schluss.
Ja, was Schönes zum Schluss, Alina.
Ich bringe hier nicht so viel Schönes rein. Oh nein. Ich kann nicht jetzt schwer fragen, so
Frage, aber
Hund oder Katze wäre sonst so mein Standard. Das brauche ich nicht fragen.
Erzähl uns doch als Schönes zum Schluss, weil du hast vorher gesagt, du bringst eine neue Single raus mit Fräulein Peter.
Das stimmt. Also je nachdem, wann der Podcast online geht, ist sie vielleicht sogar schon draußen.
Mhm.
Den Titel kann ich ja schon verraten, heißt Telepathie.
Und
es sind nicht nur wir drauf zu hören, es ist ein Feature mit einem wirklich wahnsinnig tollen Sänger aus der Steiermark mit Michael Russ. Also unbedingt reinhören,
ja.
War bei The Voice, vielleicht kennt ihr ihn auch. Fräulein Peter, Telepathie featuring Michael Russ. Und ja, vielleicht hört es generell in unsere Musik rein, würde mich wahnsinnig freuen. Vielleicht sieht man sich auch mal bei dem ein oder anderen Konzert.
Mhm.
Alle Termine findet man natürlich auf unserer Homepage, fräuleinpeter.at und auch auf Instagram, Facebook, TikTok, alles mögliche haben wir.
Sehr gut.
Schaut's vorbei.
Sehr gut. Ich werde das dann natürlich auch für euch in die Storys teilen, damit ihr es nicht verpassen könnt, wenn die Single rauskommt.
Danke.
Beziehungsweise wenn die Folge rausgekommen ist, was zuerst da ist.
Genau.
Ja, vielen herzlichen Dank, Alina, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um jetzt schon zum zweiten Mal mit mir eine Episode aufzunehmen. Du machst es super.
Dankeschön.
Und vielleicht machen wir es ja nochmal.
Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit. Freut mich. Danke für die Einladung.
Dann euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bussi,
Bussi Baba.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.